Ja, Sonntagmorgen. Predigt in der Christengemeinde Neues Leben in Thal e.V. Hier spricht euer Pastor Peter. Und wir sind letzte Nacht, gestern Abend, von einem wohlverdienten Urlaub zurückgekommen, haben eine aufregende Zeit hinter uns und sind jetzt wieder verfügbar und haben natürlich gleich wieder Präsenzgottesdienst. Und wir haben heute unseren lieben Richard, der heute das Wort hat und der jetzt von uns gesegnet wird. Und wir bitten Gott, dass er ihn voll mit dem Heiligen Geist füllt, damit das, was jetzt kommt, in die Herzen der Zuhörer fällt und auch in unsere Herzen. Halleluja. Sei gesegnet, Richard. Guten Morgen.
Amen. Guten Morgen wünsche ich auch die Hörer auf Trema, im Internet oder wo auch immer ihr seid. Peter, du hast gerade beim Wort zum Opfer über Ölfüll gesprochen. Nicht ganz das Thema, aber ich möchte heute über die Bergpredigt sprechen. Und zwar über die Einleitung, sozusagen die Ouvertüre zur Bergpredigt, die Seligpreisungen. Ich lese mal die Seligpreisungen vor. Und zwar aus der neuen Genfer Übersetzung, weil mir die da einfach am besten gefällt. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die bedürftig sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich.
Halleluja.
Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden Trost finden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn die werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft, denn beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man schon die Propheten verfolgt. Was Jesus da sagt, ist erstmal schwer zu verstehen. Arme, Trauernde, Hungernde, Verfolgte, selig zu preisen, glücklich zu schätzen, das ist irgendwie erstmal seltsam, passt nicht in die Welt. Als ich mich darauf vorbereitet habe, auf die Predigt, habe ich auch von manchen Theologen Kommentare gelesen, dass Seligpreisungen tatsächlich nicht mehr in die Welt passen. Von Theologen wohlgemerkt. Das muss für die Zürcher damals seltsam geklungen haben, klingt auch heute seltsam. Und für die, die nicht im Glauben sind, die halten es wahrscheinlich für absolut weltfremd, für utopisch. Ich habe was gefunden im Internet, das nennt sich die modernen Seligpreisungen. Wenn ich jetzt vorlese, möge mir Gott verzeihen, man soll ja die Worte in der Bibel nicht ändern, aber mir hat es irgendwie nicht gefallen, aber ich finde es wichtig, da mal zu sagen oder mal zu erklären, wie manche Menschen es heute sehen. Selig sind die Wohlhabenden, denn sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Selig sind die, die nicht mit den Toten in Berührung kommen, denn die können fröhlich sein. Selig sind die Selbstbewussten, denn sie erreichen, was sie wollen. Selig sind die Zufriedenen, denn ihnen fehlt nichts. Selig sind die, die Durchsetzungskraft haben, denn die beseitigen alle Hindernisse. Selig sind die Gewandten, denn man haut sie nicht übers Ohr. Selig sind die lachenden Dritten, denn sie werden aus jedem Streit Nutzen ziehen. Selig sind die, die ihre Ruhe haben, denn die stört sie in ihrem Glück. Also wenn man diese Menschen glücklich nennt, mag die Welt sagen, okay, das ist nachvollziehbar, das ist verständlich, das ist normal. Aber das ist nicht das, was Jesus gemeint hat. Jesus hat ganz andere Leute im Sinn gehabt, als er das gesagt hat. Die ruhigen Genießer, die Durchsetzungsfähigen, die Selbstbewussten, die brauchen keinen Segen. Die brauchen keine Seligpreisungen. Die brauchen Gott nicht, in Anführungszeichen gesehen. Karl May hat mal eines auf den Grund sagen lassen: Ich bin ins Leben hineingestolpert ohne Gott, ich werde aus dem Leben hinausstolpern ohne Gott. Wobei Karl May selber ein gläubiger Mensch war. Aber das ist ein anderes Thema. Jesus nennt die glücklich, die unter der Armut leiden, die verfolgt werden. Das sind eigentlich merkwürdige Wünsche. Warum nennt er gerade diese Menschen glücklich? Ich denke, wir sollten uns mal anschauen, wer die Zuhörer damals waren. Das waren einfache Menschen, ungebildet. Das waren einfache Pächter, bestenfalls Kleinbauern. Heute würde man sagen, die Unterschicht, bestenfalls noch die unterste Mittelschicht von Galiläa. Die haben Probleme gehabt, die Besatzungsmacht mit ihren hohen Kopfsteuern und den Wucherzöllen und den sonstigen Repressalien. Und die haben auch ein zweites Problem gehabt, das waren die Schriftgelehrten und Pharisäer. Irgendwie vergleichbar mit der Situation, wie Luther damals vorgefunden hat. Auch damals konnten die Menschen kaum lesen, kaum schreiben, wie die Menschen in Galiläa. Die konnten die Schrift nicht selber verstehen. Damals wie heute standen diese Menschen buchstäblich arm da. Nicht nur vor Gott, sondern auch vor der Welt. Jesus spricht zu Leuten, die sozial, wirtschaftlich und auch religiös verachtet werden. Man könnte fast sagen, der Abschaum, der Untergrund. Er meint nicht die Reichen und Mächtigen. Diese Menschen haben nichts vorzuweisen außer ihre Not und teilweise in ehrlichen Bemühen, richtig zu handeln. Aber wie sollten die richtig handeln? Und damit bin ich schon beim ersten Punkt. Glücklich sind die, die arm sind vor Gott. Die bedürftig sind vor Gott. Und Jesus meint damit nicht nur materielle Armut. Wobei, ich jetzt eine Statistik gelesen habe, dass 2/3 der Weltbevölkerung als arm oder armutsgefährdet gelten. In Deutschland übrigens 25%. Man möchte es kaum glauben in so einem reichen Land wie hier. Er meint aber auch die soziale Armut. Wenn ich an Essen am Samstag denke, wie viele gerade ältere Menschen sind dort, Senioren, für die das der einzige soziale Kontakt ist, wo sie haben, die da sich freuen über jedes Gespräch. Ich durfte diese Woche mal wieder die Ausgabe hier machen. Es war auch wirklich, hat mir gefallen, hat mir wieder Spaß gemacht. Aber auch da habe ich gemerkt, viele Menschen kommen nicht nur, weil sie die Lebensmittel und die Produkte brauchen, sondern weil sie sich auch über jedes schöne Wort, über jedes gute Gespräch freuen. Das ist auch ein Bedürfnis. Es gibt aber auch, wie gesagt, die materielle Armut, die soziale Armut und auch die geistige Armut. Manche Übersetzer sprechen davon, selig sind die geistig Armen. Aber ich glaube nicht, dass da Jesus oder die Übersetzer, die meinen, die ein bisschen Bluner sind, die nicht mal eine Nadel an der Tanne haben oder wie auch immer man es sagt. Ich glaube, geistige Armut ist da damit gemeint, wie ich gerade sagte, die können das Wort nicht verstehen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben es ihnen bestimmt nicht richtig erklärt. Weil die waren auf ihren eigenen Nutzen bedacht. Auch zu Luthers Zeiten. Wie war denn das damals? Die Gottesdienste wurden auf Latein gehalten. Die Leute haben es nicht verstanden, das Wort. Jesus tröstet diese Leute. Er will sie aufrichten. Und er sagt ihnen, dass auch diese Leute dazu berufen sind, eines Tages bei Gottes Herrschaft mitzuwirken. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Darauf will ich nur kurz eingehen, weil Trauer und Tod ist nicht mein Thema unbedingt. Ich glaube, das sind andere mehr und besser dazu berufen, was zu sagen. Aber ich glaube, man sollte bedenken, oder andersrum, Trauer per se macht sicherlich nicht glücklich. Aber man sollte auf diese passive Formulierung achten. Sie werden getröstet werden. Übrigens, es ist gute jüdische Tradition, diese passiven Formulierungen. Die göttliche Wirklichkeit ist hier am Werk. Mit dieser Seligpreisung knüpft Jesus an die Propheten an. Und die hatten die Hartecken, Entschuldigung, die hatten schon die hartnäckige Hoffnung, dass Gott selbst als alle Tränen abwischen wird. Das steht zum Beispiel in Jesaja 25,8. Schöne Bibelstelle. Aber wie gesagt, über Tod, Trauer zu reden, da sind andere mehr berufen wie ich. Die nächste Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Viele denken, Sanftmut ist eine Schwäche. Wer sanftmutig ist, ist dumm, kann ausgenutzt werden. Aber Sanftmut ist keine Schwäche. Sowohl im Psalm 37 als auch in den Seligpreisungen bedeutet Sanftmut hier Demut und Unterwerfung unter Gott. Die Bösen, die Ungläubigen, auch das steht im Psalm 37, die suchen Gewinn um jeden Preis. Psalm 37, Vers 14. Sie ziehen das Schwert und spannen ihre Bogen, um die Armen und Bedürftigen zu stützen. Und während sie Dinge erlangen, die vorübergehende Vergnügen bereiten. Was hat man davon, diesen unrecht erworbenen Reichtum? Daran hat man nicht lange Spaß. Werden sich die Sanftmütigen am Herrn erfreuen. Ein wichtiger Punkt ist aber, dass uns Sanftmut nicht angeboren ist, vor allem nicht uns gefallenen Menschen. In unserer Rechtfertigung wird unsere Sanftmut allein der Sanftmut Christi zugeschrieben. Und in unserer Heiligung formt der Heilige Geist uns in das Bild Christi um, was auch die Sanftmut einschließt. Der Segen dieser Seligpreisung liegt also darin, dass Christus uns in sein Ebenbild verwandelt. Vierter Punkt. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Ich glaube nicht, dass damit hier der Hunger nach Brot, Wurst, Käse, Milch, Wein gemeint ist. Wirklich der Hunger nach Gerechtigkeit. Wie viel Ungerechtigkeit gibt es in der Welt? Wie oft sagen wir, warum lässt Gott das zu? Wo Unterdrückung geschieht, setzen wir uns aber viel zu selten zur Wehr. Auch wir Christen. Und auch wir Christen lassen uns oftmals unsere Meinung von der öffentlichen Meinung diktieren. Das ist eine Gefahr, in die wir alle laufen. Da schließe ich mich nicht aus. Wir gehen gerne den Weg des geringsten Widerstands. Also niemand ist gerne ein Außenseiter. Aber Gott mag diese Außenseiter. Amen. Gott mag die Leute, die sich gegen Unrecht wehren, die dagegen angehen und sein Wort verkünden. Ja. Gott liebt die Gerechten. Und das passt auch zu dem, der nächsten Seligpreisung. Glücklich zu preisen die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Das schöne Wort Barmherzigkeit ist in unserer Alltagssprache fast verschwunden. Wo sagt man heute noch, der Mensch ist barmherzig? Da hast du recht, Conny, das ist ein sehr altes Wort. Bei dieser Seligpreisung ist mir sofort der Samariter eingefallen. Dieser Samariter hat diesen Mann auf der Straße versorgt, seine Wunden verbunden, ihn zur nächsten Herberge gebracht, dort die Zeche gleich bezahlt. Obwohl die Samariter und andersrum, die Samariter hatten nicht den besten Ruf. Sie galten halt als, naja. Aber dieser Samariter hat echte Barmherzigkeit gezeigt. Er war nicht kaltherzig, sondern warmherzig. Er hat Mitgefühl gezeigt. Und daran sollten wir uns öfters ein Beispiel nehmen. Wir dürfen kein Herz aus Stein zeigen, wenn jemand Hilfe braucht. Man sollte eher sagen, Christen sollten ein Herz aus Gold haben. Ohne sich dabei natürlich auch ausnutzen zu lassen. Barmherzigkeit heißt nicht Dummheit. Genauso wenig wie andere Sachen Dummheit bedeuten. Aber da, wo Hilfe gebraucht wird, sollten wir helfen. Nach unseren Möglichkeiten, nach unseren Chancen. Denn glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. Also, wie ich das vorbereitet habe, habe ich wirklich gemerkt, diese Seligpreisungen bauen wirklich perfekt aufeinander auf. Also Jesus hat diese Reihenfolge der Seligpreisungen nicht zufällig gewählt. Ein reines Herz. Es gibt dieses schöne Kindergebet, das mir da wieder eingefallen. Ich bin klein, mein Herz ist rein, niemand soll drin wohnen als Jesus allein. Wir alle kennen dieses schöne Kindergebet. Aber ist ein reines Herz etwas, was nur Kinder besitzen? Kinder sind da oft vorurteilsfrei. Die sind da wirklich rein, unschuldig. Etwas, was unseren Erwachsenen manchmal verloren geht, wirklich. Aber ich denke, wir sollten uns da manchmal so ein bisschen Kinderseele bewahren, auch als Erwachsene. Alle, die reinen Herzen sind, werden Gott sehen. Schon eine interessante Zusage. Nicht mal die Propheten, nicht mal Mose hat Gott ins Angesicht gesehen. Und das sollen wir, wenn wir ein reines Herzen sind, das können? Wow. Das ist schon... Also da... Das ist eine Seligpreisung, eine Zusage Jesu, die nicht so leicht zu schlucken ist, erst einmal. Schauen wir uns an, was meint Jesus mit einem reinen Herz. Ich denke, das Wichtigste ist die Übereinstimmung von Wort und unserem eigenen Leben. Dass wir uns wirklich am Wort ausrichten, ohne in Gesetzmäßigkeiten zu verfallen. Weil diese Zeiten, die hat Jesus ja abgeschafft. Aber richten wir uns doch unser Leben an den Motiven Jesu aus, an dem, was Jesus uns gelehrt hat. Nicht nur in Taten, auch in Gedanken. Es gibt so viele Nennchristen, die schön reden, schön tun, aber deren Gedankenwelt, deren Herz alles andere als christlich ist. Du hast gerade folgendes Beispiel da gebraucht. Gut, kann man drüber streiten, aber es ist manchmal nicht einfach, da komme ich aber gleich noch drauf. Gott schauen, Gott sehen. Ich denke, wenn wir diesen Weg folgen, wenn wir uns daran halten, haben wir vier Möglichkeiten, Gott zu sehen. Erstens schauen die reinen Herzen sind, Gott in der Gemeinschaft des Wortes und des Geistes, hier in der Gemeinde zum Beispiel. Zweitens wird ihnen manchmal eine übernatürliche Erscheinung unseres Herrn zuteil. Da fällt mir dann die
Ina
ein. Entschuldigung, ja. Also ich hatte das noch nicht, dass ich das gesehen habe, die Ina schon. Und das bitte? Ja. Drittens werden wir Gott in der Person Jesus schauen, wenn er zurückkommt. Das ist dann, da werden wir ihn alle sehen. Und viertens, das werden wir nicht alle tun, werden wir Gott in der Ewigkeit sehen. Da werden wir vielleicht mit ihm dann, ich sage es mal ganz profan, vielleicht dann beim Kaffee trinken sitzen oder mit Gott spazieren gehen, wie es Atem getan hat. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich auf diese Zeit. Jetzt kommt ein ganz schwieriger Punkt, die siebte Seligpreisung. Ja, zeitlich bin ich ganz gut. Glücklich sind zu preisen die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Wow. Welchen Frieden meint Jesus? Ich glaube nicht, dass er da irgendwelche Friedensparolen gemeint hat oder Leute, die da irgendwelche Friedensparolen brüllen. Gerade jetzt in der Zeit des Ukraine-Krieges, fast jeden Tag sich in der Tagesschau vom abgewählten Tagesschau zu gucken, sich in der Tagesschau irgendeinen mehr oder minder wichtigen Politiker, der wieder einen neuen Friedensplan vorstellt. Oder ich lese in der Zeitung von einer neuen Friedensinitiative. An und für sich sicherlich nicht schlecht, lobenswert. In einem Arbeitszeugnis würde man schreiben, sie haben sich bemüht. Aber wer sich aktiv für den Frieden einsetzen will, ein Friedensstifter in der Nachfolge Jesus sein will, indem Gott selbst handelt, der muss erstmal bei sich selber anfangen, mit kleinen Schritten. Und da ist der wichtigste Punkt, der allererste Punkt, dass er mit sich selber im Frieden ist, dass er mit sich selber im Reinen ist. Es ist nicht leicht, gebe ich zu. Und auch ich habe immer wieder zu kämpfen. Aber es funktioniert. Dann geht es weiter. Es betrifft nicht jeden, mich nicht, ich bin Single, aber in der Partnerschaft und Ehe Frieden und Harmonie. Dann in der Familie, da ist bei meinem Wunderpunkt, gebe ich zu, da muss ich sehr kämpfen. Da geht es weiter bei Freunden, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Und wenn wir das schaffen, mehr oder minder, dann können wir uns um den Rest der Welt kümmern. Weil dann kann man sagen, der Frieden, der so gestiftet wird, der kommt von Gott. Und er begründet sich auf der Tatsache, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. In dieser Welt, die immer mehr im Chaos versinkt und Wir leben in der Endzeit. Ich weiß es nicht, wann es sein wird. Es kann morgen soweit sein, es kann nächste Woche soweit sein, es kann in 100 Jahren soweit sein. Aber in diesem Chaos setzt uns Jesus Gottesfrieden entgegen. Wo sein? Wo war ich? Genau. Jesus ruft uns das Ja Gottes zu. Jesus verspricht uns das Reich Gottes. Und zwar nicht nur in ferner Zukunft, sondern hier und jetzt schon können wir das Reich Gottes anfangen zu bauen. Weil wir aber nun Frieden mit Gott haben, können wir wirklich Frieden wirken. Auch wenn wir manchmal deswegen leiden müssen. Jetzt komme ich zum schwierigsten Punkt. Ich habe jetzt die beiden letzten Lobpreisungen, Seligpreisungen zusammengefasst, weil sie thematisch gleich sind. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man vor euch schon die Propheten verfolgt. Ich habe mal besser recherchiert. Tatsächlich ist das Christentum seit über 2000 Jahren, oder seit knapp 2000 Jahren, ununterbrochen die meistverfolgte Religion der Welt. Jetzt muss ich mal ein bisschen Statistik und Zahlen bringen. Das Hilfswerk Open Doors hat 2019 einen Bericht veröffentlicht, dass ca. 360 Millionen Christen in etwa 60 Ländern wegen ihres Glaubens von Misshandlungen, Folter, Tod, Vergewaltigung, Repressionen bedroht sind. Dasselbe Bericht hat errechnet, dass pro Jahr zwischen 100.000 und 170.000 Christen im Märtyrertod erleiden. Zugegeben, aufgrund der unklaren Quellenangaben sind diese Zahlen zwar etwas umstritten, aber der UN-Sonderbeauftragte für Religionsfragen, übrigens momentan eine irakische Christin, interessanterweise, hat in etwa dieselben Zahlen ermitteln lassen. Dieser UN-Religionsbeauftragte, ich wusste bis da tatsächlich nicht, dass es so etwas gibt, veröffentlicht auch jedes Jahr zusammen mit Open Doors diesen sogenannten Weltverfolgungsindex. In diesem Weltverfolgungsindex wird aufgezählt, in welchen Ländern Andersgläubige, das betrifft nicht nur Christen, sondern grundsätzlich Andersgläubige, am schlimmsten verfolgt sind. Von den Top 10 Staaten dieser Liste sind 4 islamisch dominiert. Interessanterweise aber erst ab Platz 4. Ich fand es interessant, auf Platz 1 steht Nordkorea. In Nordkorea gilt das Christentum als unrein. Auf Platz 2 Indien. Eine die größte Demokratie der Welt, aber alles, was nicht hinduistisch ist, wird in Indien gnadenlos verfolgt. Auf Platz 3 China, die Volksrepublik China wohlgemerkt. Auf Platz 4 Afghanistan. Was ich interessant fand an diesem letzten Bericht, ist, dass andere islamische Länder wie Saudi-Arabien, die Emirate oder Marokko, die lange Zeit vorne mit dran waren, auf diese Liste nach hinten gerutscht sind. Und zwar seit dem Zeitpunkt, dass diese Länder ihre Beziehung zu Israel normalisiert haben. Es heißt nicht, dass in diesen Ländern jetzt für die Christen alles Friede, Freude, Eierkuchen sind. Ist aber, es ist zumindest leichter geworden, nicht weniger Repressalien. Der saudische Kronprinz, was in die Welt, Nachrichtenuntergang, der saudische Kronprinz Salman hast zum Beispiel erlaubt, dass christliche Kirchen gebaut werden dürfen. Die dürfen zwar nicht als christliche Kirchen erkennbar sein, aber immerhin. Was mich aber nicht mit Sorge erfüllt hat bei diesem letzten Bericht ist, dass es ist keine Kritik an Israel, aber seit diese neue Regierung in Israel macht, die neue rechtsgerichtete Regierung in Israel regiert, ist zum ersten Mal überhaupt Israel auf dieser Liste aufgetaucht. Was mich persönlich mit großer Sorge erfüllt. Auf einer der hintersten Plätze, aber sowas darf eigentlich nicht sein. Aber ich glaube, es ist ein eigenes Thema, über das man mal ein eigenes Wort bringen sollte. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass Christenverfolgung auch in der westlichen Welt stattfindet. Ich habe jetzt keine offiziellen Zahlen gefunden, wie die Lage in Deutschland ist. Aber 2018 hat die Freie Evangelische Allianz einen Bericht veröffentlicht, der von etwa 200 gezielten Angriffen auf Christen und christliche Einrichtungen in Deutschland ausgeht. Was das Schlimme daran ist, diese Angriffe passieren nicht nur durch die Gäste in unserem Land, um das mal so zu sagen, sondern auch von anderen sogenannten Nennchristen. Ich habe tatsächlich einen Bericht gefunden, schon etwas älter, einige Jahre alt, dass konservative Kräfte einer der großen Amtskirchen freikirchliche Prediger verprügelt haben. Ich weiß nicht, ob es noch jemand von euch an den Andreas Pfeiffer erinnert, den Jesusmenschen, der da in Rosenheim lang unterwegs war. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Aber ich weiß, er wurde oft verprügelt, auch von sogenannten Nennchristen bedrängt. Und das ist das, was mir Angst macht, dass in unserer Welt Christen nicht nur von Nichtchristen verfolgt werden, sondern auch von sogenannten Nennchristen. Und dass hier Christen sich gegenseitig bekämpfen, und das ist auch schon seit Jahrhunderten in Deutschland, ist auch etwas, was mir das Herz schwer macht. Weil eigentlich sollten Christen, egal welcher Konfession, zusammenarbeiten. Und umso mehr freut mich, dass auch hier die Leibspeise mit der katholischen Kirche und auch mit der evangelischen Kirche in Rosenheim sehr gut zusammenarbeiten kann, dass es da keine Probleme gibt, mir zumindest keine bekannt. Amen. Jesus, ich komme jetzt gleich zum Ende. Jesus spricht in dieser letzten Seligpreisung, damals wie heute, nicht zu den Gesicherten, das sind die Leute, die ich am Anfang erwähnt habe, die, wie man in Bayern sagt, die wabbelten, sondern zu denen, die bereit sind und sich darauf einlassen, ihnen zu folgen. Was aber den Seligpreisungen deutlich wird, gerade bei der letzten, Jesus gibt uns da keinen Garantieschein, dass immer alles glatt laufen wird. Und Christ sein, Jesus nachzufolgen, ist nicht immer ein Wellnessurlaub mit 5 Sternen. Im Gegenteil. Christsein bedeutet auch Zivilcourage haben, Mut haben, auch in unserer westlichen Welt. Jesus nachzufolgen, das Evangelium weiterzugeben, das Wort zu predigen, manchmal in der eigenen Familie, ist schwer. Bestenfalls erntet man Hohn und Spott. Es gehört aber auch schon in der westlichen Welt fällig gegeben, dass Christen Jesus bis zuletzt nachgefolgt sind. Also Märtyrer gibt es nicht nur in den arabischen Ländern. Jesus hatte auch nicht nur diese religiösen Spezialisten vor Augen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester, sondern die ganz normalen kleinen Leute. Für die hat er die Worte gesprochen, für die hat er ihnen Trost geben wollen. Auch wenn die Seligpreisungen nicht immer einfach zu verstehen sind, denke ich doch, Jesus gibt uns da zwei zentrale Versprechen. Das erste ist, er wird uns in dieser Welt versorgen mit allem, was wir brauchen. Er wird uns, wie im Psalm 23 steht, immer einen Tisch bereiten. Oder wie im Psalm 91 steht, er wird uns vor unseren Feinden schützen. Aber er bereitet uns auch im neuen Leben die Wohnungen vor. Und das ist etwas, was mir persönlich Hoffnung gibt. So, soweit dazu. Ich konnte jetzt leider die Seligpreisungen noch anreißen. Man könnte aus jeder der 8 Seligpreisungen 5 eigene Predigten machen. Aber ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Impuls geben. Und damit wünsche ich eine gesegnete Woche und bedanke mich.
Richard, wir danken dir. Danke, Herr, dass du ihm dieses Thema eingegeben hast und die Ausführungen eingegeben hast. Du hast in den letzten Seligpreisungen, du hast sie zusammengefasst, hast du gesagt, hast du sehr ausgiebig beleuchtet. Und ich denke, da ist etwas drin, was wir auch wissen, aber eigentlich ausklammern. Wir haben die 3 Taufen, die Taufe in den Leib Christi, die Taufe im Wasser und die Taufe im Heiligen Geist. Aber die vierte Taufe, die nehmen wir manchmal nicht so richtig wahr. Das ist die Taufe in die Leiden Christi. Und das ist das, wo wir eigentlich, und das liegt mir jetzt am Herzen, das nochmal zu betonen, in Deutschland eigentlich gut wegkommen. Wir haben unsere Anfechtung, klar, wenn wir unseren Standpunkt haben, wir müssen daran festhalten. Und das, finde ich, ist wichtig, dass wir auch wissen, dass letztlich wir da nicht ausgenommen sind. Die Seligpreisung insgesamt sehe ich, dass dort auf dem Berg ja alle möglichen zusammengekommen sind, die eigentlich nur aus Neugier gekommen sind, sage ich mal. Und sie haben was gehört, was einige vielleicht nicht verstanden haben, andere haben es verstanden, einige haben nur wenig verstanden, einige haben mehr verstanden. Und so ist es auch heute, wer als wiedergeborener Christ dieses Thema gehört hat, der soll doch mal abklopfen, wo er selbst steht. Dass er mal prüft, was ist bei mir davon vorhanden, wo muss ich noch besser werden. Das ist jetzt kein Vorwurf. Einfach nur mal abklopfen, wie ich letzten Sonntag sagte, mal den TÜV auch mal anlegen auf einen selbst. Und das Zweite ist, dass wir, wenn jetzt Fragen dazu sind für Leute, die noch überhaupt keine Beziehung zu Jesus haben, dass sie einfach kommen und uns fragen. Und wenn sie sagen, das verstehe ich überhaupt nicht, wie soll ich das denn umsetzen, dass wir ihnen dann dabei helfen, dass wir ihnen erstmal sagen, dass sie, wie du es richtig auch ausgabe, das Frieden mit Gott finden. Das heißt erstmal in den Leib hineinkommen, dass sie wiedergeborene Christen werden. Und das ist, finde ich, die Hauptsache. Denn damit fängt alles an. Damit kann man eigentlich auf jeden Punkt, damit legt Jesus sozusagen immer seinen Finger auf jeden Punkt und sagt, hast du da mal drüber nachgedacht. Und das ist wichtig und dafür sind die Seligpreisungen, meine ich auch da, man kann sie auch gerne immer mal wieder lesen. Und das Thema war super gut. Danke, Herr. Ich segne jetzt die Zuhörer im Thema und im Internet. Und wie gesagt, wer gerne mehr wissen will, soll sich an uns wenden und wir werden immer gerne auch helfen und werden Dinge umsetzen. Wir predigen nicht auf Latein wie vor Luthers Zeiten, wir predigen die Botschaft in verständlichen Worten. Gut, dass du die NGÜ genommen hast und dafür danke ich dir. Herr, segne die Zuhörer. Lass deinen Geist leuchten über diese Menschen. Lass sie, wenn sie dich schon kennen, wissen, wo ihr Standpunkt ist, wohin sie gehen sollen und dass wir am Ende uns, wie du auch sagtest, Richard, uns wiedersehen werden. Das ist einmal das eine. Und die noch nicht wissen, wohin sie gehen, dass wir ihnen erklären und dass wir sie segnen, dass sie erkennen, dass sie nur einen Weg haben, mit Gott in Verbindung ein neues Leben zu beginnen, die Dinge zu verstehen und dann am Ende auch wieder auf ewig mit uns vereinigt sind. Halleluja. Amen.
Amen.